Ja, meine Lieben, also kümische Hochzeit des Christian Rosenkreuz. Wir werden heute den vierten Tag angehen. Ganz kurz im Überflug noch, was bisher geschah.
Danke.
Also, erster Tag, es ist der Gründonnerstag des Jahres 1459. Der 80-jährige Christian Rosenkreuz sitzt heute vor seiner Klause, die in den Berg hineingebaut ist, und ein großes Brausen erhebt sich, eine Art Unwetter zieht auf, das aber nicht mehr ein äußeres Erlebnis ist, sondern bereits ein inneres Erlebnis. Also ein ganz, ganz typisches Erlebnis, wenn also eine Geistesschau erwacht oder man eben aus dem Körper heraustritt bis zu einem gewissen Grad mit dem Bewusstsein. Aber jetzt
ein Wort, kann man das Einweihung nennen?
Noch nicht unbedingt. Also es ist der Weg, zumindest zu einem imaginativen Erlebnis zu kommen. Man kann zu imaginativen Erlebnissen auch ohne Einweihung kommen. Also was notwendig ist dazu, ist eine gewisse Lockerung des seelisch-geistigen vom Körperlichen. Dann passiert es. Und zwar, es gibt verschiedene Formen. Es ist nicht zu verwechseln mit den sogenannten außerkörperlichen Erfahrungen. Das muss ich auch dazu sagen. Wird ja auch öfters berichtet. Kann man sogar künstlich induzieren. Also, dass man das Gefühl hat, der Körper sitzt da oder liegt am Bett und ich fühle mich in einem unsichtbaren Körper daneben. Mit dem hat es nichts zu tun. Weil, dieses Phänomen gibt's auch. Tatsächlich diese außerkörperliche Erfahrung, die ist aber sehr stark in Wahrheit leibgebunden. Da geht es um eine Projektion des Leiberlebens an einen anderen Ort. Das kann man sehr leicht herstellen, zumindest partiell. Da gibt es ein interessantes, ganz einfach zu machen, das kann jeder mit einem zweiten zu Hause ausprobieren, das Gummihandphänomen. Also man nimmt einen Gummihandschuh oder zwei Gummihandschuhe, zieht sie es einmal an, dann legt man den einen Handschuh von mir aus der linken Hand auf den Tisch und die Hand unter den Tisch. So, und jetzt brauchst du einen zweiten, der streichelt den Handschuh und unter dem Tisch die Hand, und zwar im gleichen Rhythmus. Es ist wichtig, dass es genau der gleiche Rhythmus ist. Und innerhalb kürzester Zeit spürst du deine Hand nicht unterm Tisch, sondern im Gummihandschuh.
Das muss ich ausprobieren.
Ja, ist ja recht spannend. Also man hat wirklich das Gefühl, es wäre dein Arm. Natürlich kann man nicht sehen, aber man spürt den eigenen Arm jetzt da, wo er eigentlich gar nicht ist. Also es hängt damit zusammen, dass da der Ätherleib einfach rausgezogen wird. Um es technisch auszudrücken. Aber das ist kein höheres geistiges Erlebnis natürlich. Und das Ganze geht auch wirklich mit der ganzen Körpergestalt. Ist gar nicht einmal so ungewöhnlich, kann man heute auch künstlich erzeugen, dass man das Gefühl hat, man ist eigentlich, erlebt sich außerhalb seines Körpers, schaut sogar auf ihn zurück. Also was auch oft Menschen in Todesgefahr oder wenn fast schon ein todesähnlicher Zustand ist, was oft berichtet wird, der schwebt darüber und diese Dinge.
Bei Narkose kann man sagen.
Bei der Narkose kann das passieren, es kann auch bei Herzstillstand passieren und so. Da ist eine gewisse Lockerung also des Ätherleibes und des daran gebundenen Astralleibs, aber der führt eben nicht zu einem wirklich geistigen Erlebnis, also noch nicht, das wäre erst der nächste Schritt. Also, dass ich wirklich dieses Seelische außerhalb des Körpers als Seelisches erlebe und wirklich in die Seelenwelt hineingehe, nicht in die sinnliche Welt.
Ja, wenn du dann stirbst, der nächste Schritt ist...
Der nächste Schritt ist dann das. Und solche Erlebnisse kann man haben durch Einweihung oder auch anders ausgelöst. Dann fühlt man sich nicht so, als stände neben meinem Körper, sondern das alles verschwindet, die ganze Umwelt verschwindet und man hat einfach das Gefühl, die ganze Welt um mich stürzt ein. Das ist dieses Erlebnis, die ganze Sinnenwelt zerbröckelt für mich, weil ich jetzt anfange durchzuschauen. Und das ist einfach ein höchst dramatisches Erlebnis, weil es einem Todeserlebnis gleichkommt. Es ist ja tatsächlich genau das, was man beim Tod erleben kann, wenn man es nicht verschlaft. Das kommt halt immer darauf an, also es ist sehr unterschiedlich. Also es ist eine Art bewusstes über die Schwelle des Todes gehen. Und das weiß man in dem Moment.
Im Mysteriendrama kommt es.
Im Mysteriendrama kommt.
Wenn die ganze Welt einstürzt.
Ja, ja. Das, und das ist wirklich, also im imaginativen Bild erlebt man es so, als würde wirklich es beben und blitzen. Und das Blitzen kommt daher, dass eigentlich überall sich halt Risse bilden in der Welt, durch die ein geistiges Licht durchscheint und das Sinnliche verschwindet sozusagen fürs Erleben. Das ist halt, in dieses Bild gleitet sich so ähnlich wie im Faust, die Teppiche verschwinden wie gerollt vom Brand und so, was die bei der Pendelszene.
In der Art
ist das Erlebnis und es gehört ein unheimlicher Mut dazu, durchzugehen. Also vor allem dann, du hast dieses Erlebnis und du hast dann meistens eine Begegnung mit einer geistigen Gestalt, die in der Regel eh irgendein Teil von dir ist, aber es kann der Doppelgänger sein oder irgend sowas. Und das Typische ist, die taucht irgendwie hinter dir auf. Du spürst sie einmal zunächst nur und der Mut besteht darin, traue ich mich umdrehen oder nicht. Das heißt, traue ich mir sie anzusehen oder nicht. Weil dann mache ich den Schritt darüber, über die Schwelle sozusagen. Das heißt, dann gehe ich bewusst ins Reich des Todes, wenn ich so will. Und da kann ich 100.000 Mal vorher wissen, ja, ich werde wieder zurückkommen, es ist nicht wirklich der Tod, das nutzt in dem Moment gar nichts. Das Erlebnis ist, ich gehe in den Tod. Das ist also ganz, ganz massiv. Und genau dieses Erlebnis hat er. Und er sieht dann also diese Jungfrau im blauen, sternenbesetzten Kleid, mit einer Posaune auch in der Hand. Das ist wichtig, die Posaune ist wichtig, weil sie darauf hindeutet, dass es nicht nur Imagination, also Bild ist, sondern bereits Inspiration mitschwingt. Inspiration heißt im Grunde, das Bild beginnt sich auszusprechen in dem Sinn, dass es sich selbst deutet. Weil ich kann so ein hellsichtiges Erlebnis haben und kann keine Ahnung haben, was das ist. Ich kann das für einen Engel halten, weil es halt so ausschaut und das mit Flügeln erlebe oder sonst wie. Das Bild als solches sagt überhaupt nichts. Das kann alles Mögliche sein. Auch wenn es noch so wunderschön ist oder auch wenn es ganz schrecklich ist, solange nicht Inspiration dazu kommt, kann ich es in keiner Weise sicher deuten. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Fehler, der oft gemacht wird. Da erlebt wer irgendwas so halb im Traum, mir ist ein Engel erschienen. Wer weiß, was das ist?
Wenn hört also das Rauschen dazu.
Ja, kann alles sein. Man kann schon ein Engel sein, aber es ist ja vielleicht ein luziferischer oder sonst einer. Also das wird es in der Regel sein, überhaupt wenn es ein schöner Engel ist auch noch, dann ist es fast immer ein luziferischer. Also eine wirkliche Engelbegegnung ist meistens sehr viel dramatischer und nicht so seelenschmeichlerisch, sagen wir mal so.
Dramatischer, was ist das?
Naja, dramatisch heißt, sie konfrontiert dich mit unweigerlich. Also jeder gute Geist wird dich unweigerlich konfrontieren mit all den Schwächen, die du überwinden musst. Und wenn du dann dem vorbeigehst, ist es mit Sicherheit bis im luziferischen Bereich. Das ist ganz hundertprozentig sicher. Da holst du nur die Beseligung aus dem Geistigen und sagst nachher, mir geht's gut. Und du hast versäumt, die Aufgabe zu sehen, schau in deine Abgründe. Also so wie im Dante in der göttlichen Komödie, der Weg ins Paradiso geht nur durch die Hölle und die Hölle sind die eigenen Abgründe. Und jedes gut gesinnte geistige Wesen wird dich auf das aufmerksam machen. Weil sonst bist du nämlich gerade wenn du also zumindest geistig so weit bist, solche Erlebnisse zu haben, zumindest, bist ja im Grunde außerordentlich gefährlich, weil du dann ein Einfallstor bist, gerade für die Widersacherkräfte, für die luziferischen namentlich.
Auch offen bist.
Auch offen bist, ja, du bist da total offen dafür und glaubst natürlich selber, das ist ganz, ganz was Gutes und die Luziferen unterstützen dich natürlich in der Meinung ganz klar. Die sagen, ja, das ist ja schön und das ist das geistige Licht, aber es ist halt das luziferische Licht, das ist das Problem. Und das heißt, es bringt uns ab von dem Weg unserer geistigen Entwicklung, weil die geht einfach nur dadurch, dass wir unsere Abgründe aufarbeiten, das nutzt einfach nichts. Ohne dem gibt es keine fruchtbare Zukunft. Und noch dazu so aufarbeiten, dass sie nicht nur egoistisch aufgearbeitet ist, in dem Sinn, ich bin meine Fehler aus der Vergangenheit los, sondern dass sie noch dazu so aufarbeitet, dass sie fruchtbar für die Mitwelt wird. Das ist, und Karma für die Zukunft schaffen heißt eigentlich positive Chancen für die Zukunft schaffen. Also Altes auflösen, aber zugleich Positives für die Zukunft schaffen, das bis jetzt überhaupt in der Entwicklung noch gar nicht drinnen war. Völlig neu. Also als schöpferischer Prozess, das Zukunftskarma, das wird immer wichtiger. Und wir müssen denken, mit jeder Bewegung, mit jedem Atemzug, mit jedem Wimpernschlag, den wir machen, verarbeiten wir altes Karma und schaffen Neues. Überall, wo Wille drinnen ist und im Willen ist unser eigentliches Ich drinnen, obwohl wir im Willen schlafen, wir schlafen im Willen vollkommen. Kein Mensch weiß, wie seine Muskeln, was die da alles abspült, bis ins kleinste Molekül, dass das funktioniert. Wir haben den Entschluss, ich fasse das, das ist aber der Gedanke. Und dass das wirklich passiert, haben wir Glück, dass das alles funktioniert. Nicht einmal die Techniker schaffen, das halt mit Robotern zusammenzubringen, dass das wirklich gut funktioniert. Das alles noch unheimlich patschert und funktioniert nur für ganz einseitige Griffe. Das ist und das geht bis in die Feinheiten des Stoffwechsels, bis in den Chemismus da hinein, passiert was drin. Da ist echter Geist drinnen. Echter Geist lässt sich angreifen, nämlich. Mhm. Auch.
Alles ist Geist.
Alles ist Geist, eben.
Ich habe auch ein Geist.
Ja, absolut. Und gerade also in unserem Stoffwechsel und Ding ist höchste Geistigkeit drinnen. Das ist nicht niederste. Uns erscheint das halt so, das Stoffwechsel. Aber da ist, denkt einmal, was da sein, welche Intelligenz man auch haben müsste, um das zu bewältigen. Nur was in der Leber sich abspielt. Millionen von Prozessen, die gleichzeitig ablaufen, sich nicht stören, sondern genauso funktionieren, dass das passt für den ganzen Körper. Und das in Einstimmung mit den ganzen kosmischen Rhythmen rundherum. Was man mittlerweile sogar schon beginnt in der Naturwissenschaft zu ahnen. Bis in die Genexpression oder so hängt es mit jahreszeitlichen Rhythmen und so weiter zusammen. Das Märchen, dass die Gene erklären, wie wir gebaut sind, ist in Wahrheit schon lang überholt. Weil das ist so ein winziger Bruchteil davon. Das ist eine Kurznotiz, was die Eiweißstoffe brauchen wir. Und dann kommen 100.000 andere Einflüsse dazu, die erst wirklich die Sache machen. Selbst bei den Eiweißstoffen ist es so, dass aus einem Muster, das in den Genen drinnen ist, werden epigenetisch, wie man sagt, also nicht außerhalb des Genetischen, werden hunderte Variationen daraus erzeugt, die nicht genetisch festgelegt sind, die zwar von dem einen irgendwie abstammen, aber die zumindest für uns unvorhersehbar neu gestaltet werden.
Wieder ein Schöpfungsprozess.
Da fängt es erst an. Also das ist so nur die Gene sind im Grunde eine Kurzliste. Das ist also, du Zirkel brauchst, Holzbalken brauchst, einen Sand brauchst, einen Mörtel brauchst und das ist einmal hingestellt.
Und was sagt eigentlich die Posaune jetzt nochmal aus? Also,
bitte?
Noch einmal zurückkommen zu dieser Posaune.
Ja, nein, die Posaune ist ein Bild eben der Inspiration. Also auf das wollte ich eigentlich hinaus, dass nicht nur das bildhafte Erleben da ist, sondern dass ich auch erkenne, was das Bild bedeutet, bis zu einem gewissen Grad zumindest.
Das ist noch nicht ganz klar, dass die Passanten dann die Inspiration.
Na, das kommt deswegen, weil man wirklich das Gefühl hat, dass das Bild beginnt zu sprechen oder zu tönen. Es fängt also mit dem Klang an, man kann es als Wort dann empfinden, dann ist es sogar nur eine Stufe tiefer, aber Klang drückt auch schon was aus, zumindest drückt es eine bestimmte Seelenstimmung aus, also da kriege ich zumindest schon mit, welche Qualität dieses Bild hat. Und zwar dieser Klang ist eben jetzt nicht mehr, da ist die Täuschungsmöglichkeit so nicht mehr gegeben. Wenn es wirklich eine Inspiration ist, dann kommt es aus einer tieferen Schicht sozusagen heraus. Also das Bild verrät sich dadurch, wenn man so will. Das heißt, auf der Stufe der Inspiration müsste der Luziferl Farbe bekennen und zeigen, wer er wirklich ist. Also das heißt, dann beginnt man zu erkennen, mit welcher Wesenheit das zu tun hat, oder vielleicht ist auch nur ganz was untergeordnet, das kann auch sein. Ich meine, viele mystische Erscheinungen sind nichts anderes als verschlagene Winde. Verzeihung. Nein, kann auch sein, das tut sich in Bildern offenbaren. Also gerade die, wie soll ich sagen, Unterleibsimaginationen sind immer sehr bunt und sehr bildhaft. Eine moderne Imagination ist immer viel blasser. Also, das heißt, wo ich wirklich in höhere Bereiche hinaufkomme. Also oft steckt hinter alten hellsichtigen Erlebnissen stecken positive, negative, notwendige Wesenheiten, die vielleicht Elementarwesen oder irgendwas relativ Untergeordnetes ist. Und wird gleich für die größten Götter gehalten. Also das sieht man eben erst an der Inspiration, kann man erst erkennen, was es bedeutet.
Oder welche Auswirkungen.
Welche Auswirkungen es hat. Man sieht, also es erklärt sich dann nämlich im Zusammenhang mit dem anderen irgendwo. Und das wird oft symbolisiert durch das Bild einer Posaune, eines Musikinstrumentes, das Musik erklingt, zum Beispiel, da fängt es an. Wenn bewusst auf Wert gelegt wird, dass es Worte sind, dass es Sprache ist, ist es noch eine vertiefte Inspiration, die noch deutlicher aussagt. Weil bei dem musikalischen Erlebnis kriege ich es sozusagen gefühlsmäßig mit, aber noch nicht gedankenklar. Wenn es die Wortebene erreicht, beginnt es bereits bei Gedanken klar zu werden. Wobei die Gefühlsebene bei der Inspiration sicher ist. Also die ist nicht, mir gefällt das Bild, mit dem hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist die persönliche Sympathie-Antipathie. Sondern das Bild beginnt zu sagen, ich bin was Gutes, ich bin was Schlechtes, nach der Art, wie es zu klingen beginnt. Also das hat nichts damit. Das heißt, es kann zum Beispiel eine sehr schöne, imaginative Engelserscheinung oder was, kann plötzlich ganz grässlich zu klingen beginnen. Dann merke ich, aha, aber so ein ganz positiv gesinntes Wesen ist das nicht. Da steckt irgendwer anderer dahinter. Da kommt der Pferdefuß sozusagen zum Vorschein. Der wird zuerst hörbar.
Aha, das hat die Posaune. Okay.
Das ist die Posaune. Und im ganzen Geschehen der kümischen Hochzeit kommt immer wieder dieses Musikalische und es steigert sich dieses Element auch. Es ist anfangs nur sehr, sehr einfach gehalten. Die Posaune zum Beispiel, schreibt es dann so schön, also dass er nachher nur eine Stunde wie taub fühlt. Also das heißt, er ist fast wie erschlagen von dem, was da kommt. Das ist nur ein zwar sehr intensives, aber sehr grobes Erlebnis im Grunde. Und das wird mit der Zeit feiner. Es wird mit der Zeit feiner. Das heißt, die Inspiration wird klarer, detailreicher. Es ist nicht einfach dann nur so die Posaunen von Jericho, die alles weg. Posaunen von Jericho ist genau dasselbe. Da ist eine Imagination da, Und durch die Inspiration wird sozusagen die Täuschung weggefegt und das Eigentliche kommt zum Vorschein. Das hat nichts mit äußeren Mauern zu tun, die zusammenstürzen. Das ist nur das imaginative Bild. Und das imaginative Bild, in den Imaginationen habe ich natürlich immer irgendwo Erinnerungsreste drinnen, aus denen ich das forme. Also das heißt, daher gibt es in den Imaginationen in der Regel kulturspezifische Unterschiede. Das ist noch nicht ganz so ganz frei. Überhaupt bei den älteren Imaginationen, die noch viel stärker leibgebunden sind. Also es gibt Imaginationen, die schöpfen also im Grunde aus der Körpertätigkeit. Da ist ja sehr viel Geistiges drinnen, das ich erleben kann. Aber überhaupt, wenn es weiter nach unten geht, ist man nicht sehr bewusst dabei. Das heißt, es ist sehr schwer Ahnung zu haben, was es ist. Ich kann aber auch mit der Imagination in die geistige Umwelt hineinschauen, sozusagen. Das ist der modernere Weg, das ist der Weg, der übers Obere geht. Man kann sagen, das alte war das Bauchhellsehen, das heutige ist das Hellsehen da oben, mit dem Punkt da oben. Also das Zentrum für die Imagination ist oben, das Stirnchakra. Also ändert sich total daher. Also daher ist es so schwierig, also östliche und westlichen Weg, Einweihungsweg zusammenzumischen. Das ist oft sehr problematisch, weil die östlichen Wege kommen zumindest alle, daher diese Meditationshaltung, die Gliedmaßentätigkeit ausschaltet, also Lotussitz, eine bestimmte Körperhaltung, die wichtig ist, daher Yoga oder sonstige Stellung, und dann Meditation ins Sonnengeflecht hinein im Grunde.
Das,
ja, genau.
Der Buddha ist ein typisches.
Ja, genau. Und das, was im Rosenkreuzertum ist, geht aber ganz da übers Denken eigentlich. Also das löst sich vom Körperlichen und geht in die geistige Umwelt. Letztlich kommt beides natürlich zum selben. Wenn ich da tief genug hinein meditiere, merke ich da drinnen, wie der ganze Einfluss des ganzen Kosmos auf meinen Gedärmen, auf allem, was da drin ist, wirkt. Das heißt, ich komme genau in dieselbe geistige Außenwelt, die da komme ich halt direkt hinein. Und der Punkt ist, dass ich da ganz stark mit dem Ich-Bewusstsein hineingehen kann, und da ist es unheimlich schwer, weil da wird es diffus sozusagen. Da komme ich zwar in das Einssein mit allem, aber ich verliere mich. Daher ganz typisch im Buddhismus, das Ich gibt es nicht. Das Ich ist eine Illusion, die überwunden werden muss. Also Auflösung des Ich. Ist auch ganz spannend, wie dann einer, der in Europa zum Beispiel den Buddhismus aufgreift, da gab es den Georg Grimm, hat, glaube ich, nichts zu tun mit den Brüdern Grimm, ist er später, war auf jeden Fall ein bayerischer Amtsrichter, der mildeste Richter in Bayern, und der hat so in den 1930er Jahren sehr dafür gesorgt, dass sich der Buddhismus in Deutschland etabliert. Also er hat so Gesellschaft gegründet und Ausbildungen in die Richtung, hat er ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, Das Leben des Buddha heißt es, oder Die Lehre des Buddha, so ähnlich. Weil man sieht, er kommt also aus der abendländischen Philosophie, aus dem deutschen Idealismus heraus und verbindet das mit dem Buddhismus. Aber das Einzige, und das haben ihm alle praktisch vorgeworfen, die Buddhisten, die Indischen sowieso, und aber auch die ganzen deutschen Indologen, er sagt, Nein, nichts Ich-Auslöschung. Ego, ja. Also das heißt, das was nur auf das Kleine bezogen ist. Aber in Wahrheit, was die Buddhisten als Nirvana suchen, das Nichts genau von dort kommt, das Ich. Weil Ich ist die Schöpfungskraft aus dem Nichts heraus. Und das ist ganz wichtig.
Oder das ausgebildete
Ich. Und das heißt, wenn ich ins Nirvana gehe, gehe zu meinem Ich, in Wahrheit. Nicht zu meinem Ego, aber zu meinem wirklichen Ich. Das heißt, das ist auch das, was mein Schicksal formt und bestimmt. Und da bin ich Herr des Karma eigentlich, wenn ich das bewusst tue. Bitte, entschuldige.
Ja, ich wollte nichts mehr sagen. Ich wollte nur sagen, und von was komme ich her? Ich komme von der Essenz der Liebe. Und dann sehe ich die Formen und wie ich es lebe und wie auch diese Botschaft der Liebe in Nirvana da ist und wie ich es ausdrücken besser kann, um wieder in diese Einheit der Liebe zu kommen, die
ich
entfernt habe.
Ja, ja,
durch
meinen
Egoismus, durch diesen Hass, Neid, Besitzen und durch diese eben negativen Impulse, die auch mich ausdrücken.
Ja, ja, natürlich. Natürlich.
Und dass ich da erkenne, dass diese Form mir gegeben ist, zu verzeihen oder einen Schritt wieder in diese Liebe zu gehen, in diese Essenz des Alldiebes, ohne Gegenmaßnahmen oder einfach die Allliebe halt.
Ja, ja, aber eben im, sage ich mal, im westlichen Weg trotzdem ohne die eigene Individualität, eben nicht Ego, sondern Individualität, das sind eigentlich fast Gegensätze, zu verlieren. Ohne sich selbst zu verlieren, ja, genau.
Und ohne sich selbst wertzuschätzen und auch zu sagen, ich kann den Schritt machen in diese Liebe, die mit meinen Möglichkeiten.
Ja, ja.
Und auch zu erkennen, dass da eine Umkehr ist, eine Vergebung und auch sich leiten zu lassen vom Göttlichen, von der Liebe, die mir den Raum mir gibt, wieder in diese Allliebe zu fühlen und weiterzugehen.
Mhm. Ja, ja, ja.
Jetzt sage ich nichts mehr. Jetzt
gut. Gut. Also, damit wir ein bisschen weiterkommen.
Ja.
Also, jedenfalls, diese Jungfrau erscheint ihm im blauen Kleid mit Sternen besetzt. So ist halt seine Imagination mit der Posaune und überreicht ihm jetzt ein Brieferl, dass er zur königlichen Hochzeit geladen ist. Und er erinnert sich jetzt, langsam sprechen, deutlich sprechen, er erinnert sich jetzt, dass er ja schon vor 7 Jahren darüber informiert wurde, dass diese Hochzeit sein wird und dass er dort eingeladen sein wird. Und er schaut sich jetzt auch die Sternenkonstellation an oder überlegt, welche Sternenkonstellation gerade ist jetzt an diesem grünen Donnerstag des Jahres 1459 und sagt, aha, ja, das passt, das ist der richtige Zeitpunkt jetzt. Also das heißt, dieses Erlebnis hat schon mal ein Vorspiel von mindestens 7 Jahren, sagen wir mal so, also dass überhaupt dieses Erlebnis zustande kommt. Also man sieht, man braucht ein bisschen Atem bei der ganzen Geschichte, es geht nicht so schnipsen, es hat eine Vorbereitung. Und er liest also diesen Brief, wo dieses Zeichen ist, da diese Monatshieroglyphe, haben wir das letzte Mal gesprochen, das was jetzt so der Maxl draus schaut, das ist Sonnenzeichen, Mondzeichen, Erdkreuz und das ist das Widerzeichen unten. Ich will jetzt nicht weiter ausführen, das ist eine eigene Welt für sicher. Das ist,
für die Astrologen ist das.
Es ist einfach eine Art, mit der man, eine Art Kurzschrift, mit der man geistige Zusammenhänge, eben wie bei den Astrologen oder so, oder Alchemisten haben sich auch dieser Symbole bedient. Na, ganz klar, weil sie sehen, der ganze Makrokosmos wirkt mit, um die Dinge hier auf Erden zu ordnen und zu regeln. Und das ist eine Kurzschrift, was jetzt zusammenwirkt. Und ich kann das ganze Ding verschiedentlich umordnen und dann entsteht immer wieder was Neues. will ich jetzt nicht ausführlich behandeln. Wir haben dann daneben die Einsteinschen Feldgleichungen hingeschrieben, das sind die modernen Hieroglyphen. Es ist genauso. Für den, der weiß, was ist, kann man es damit anfangen und kann was berechnen, was ja dann wirklich so messen lässt, was funktioniert. Ich meine, die Relativitätstheorie funktioniert bestens. Also alle Vorhersagen, die sie gemacht hat, haben funktioniert. Bis zu den unglaublichen Dingen, dass sich Uhren unter der Wirkung der Schwerkraft langsamer bewegen. Es gibt halt Laboruhren, die sind so fein, sind Atomuhren. Da kann man feststellen, wenn eine Uhr am Tisch oben steht und der andere unten, dann geht die unten nach, die geht langsamer. Ja, das sind, weiß ich nicht, wie viele Kommastellen hinten nach, aber sie zeigt das an. Sie zeigt das an, genau in dem Maß, wie es diese Gleichung vorhersagt, funktioniert das. Also Zeit sozusagen, der Zeitfluss ändert sich unter der Einwirkung der Schwerkraft zum Beispiel. Das sind halt unsere modernen Hieroglyphen, die das ausdrücken. Aber so konnten die damals auch damit ganz konkrete Dinge kurz beschreiben. Kurz und präzise beschreiben. Das sind dann einfach solche Zeichen. Und das ist auch, könnte man sagen, das ist natürlich jetzt ein selbstgemachtes Bild, aber ein Bild, das man lesen kann. Also so ähnlich ist es, wenn zur Imagination die Inspiration kommt, da habe ich ein Bild, das genau sagt, was es bedeutet. Das ist so fast wie eine Formel dann. Da kann ich ablesen an dem Bild, aha, das ist das, das ist das, ist das, und das wirkt so und so zusammen, daher passiert das und das. Fast so klar kann ich das ausdrücken dann. Und daraus konnte man Anregungen für die Heilkunde oder für sonst was geben, wer es halt konnte.
Ja, die Astrologen machen eh solche Bilder in jeder Form.
Ja, natürlich. Natürlich.
Aber du hast doch immer noch deinen Willen, das ist möglich. Und
ja, nein, damit hat das auch gar nichts, das ist Zeit nicht, das ist am Zwing zu was. Aber
du hast die Anlage dazu, nicht? Also wie weit du dich damit wirklich nur mit diesem Impuls lebst oder halt mit anderen. Aber jetzt haben wir
auch ja. Nein, jedenfalls der Christian Rosenkreuz, also. Liest diesen Brief, dann steht noch irgendwas von drei Tempeln drinnen, was er überhaupt nicht versteht. Wird auch nicht aufgeklärt zu dem Zeitpunkt. Es wird eben einfach deutlich gesagt, aha, er kriegt da auch nur einen Teil von der ganzen Geschichte mit. Das kommt immer wieder. Also er wird nie irgendwo so als der Allwissende sozusagen gezeigt, der, aha, sieht er das, begegnet er dem, weiß sofort, was das ist. Nein, er hat eigentlich keine Ahnung, er fühlt sich klein stellt sich manchmal sehr ungeschickt an, so wird das ganz bewusst geschildert, also dass er dann manchmal einfach botschert ist im Grunde. Es ist geradezu witzig, es kommt immer wieder hinein. Um deutlich zu machen, dass das wirklich ein schrittweiser Prozess ist. Gut, also das heißt, am nächsten Tag bricht er auf, in der Nacht hat er noch einen Traum, dass er in einen Turm eingesperrt ist mit anderen und einzelne Erwählte werden mit einem Seil hinaufgezogen und er ist auch dabei, dem das gelingt. Das gibt ihm dann ein bisschen Hoffnung, auf den Weg zu gehen und macht ihm ein bisschen Mut. Am nächsten Tag bricht er auf mit einem weißen Gewand, rot gegürtet, rote Bänder überkreuzt, einen Hut auf mit vier roten Rosen und er nimmt mit Brot, Salz und Wasser. Macht sich auf den Weg, kommt an eine Tafel, also die an einem Baum befestigt ist, wo von vier Wegen gesprochen wird, die zum Schloss führen, zum königlichen Schloss führen, wovon einer der Wege für Sterbliche nicht zu gehen ist. Die anderen drei haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Es gibt einen kurzen, sehr gefährlichen Weg. Es gibt einen langen Weg, der nicht so gefährlich ist. Das, die einzige Problematik ist, dass man leichtes Ziel verfehlen kann, weil der geht halt sehr geschlungen hin und her und man kann leicht vorbeigehen am eigentlichen Ziel. Und dann gibt es noch einen dritten, einen Art königlichen Weg, also das ist für die ganz Erhabenen. Der geht geradlinig aufs Ziel zu. Und während er halt jetzt noch grübelt, welchen Weg er nehmen soll, macht er mal sich eine Mahlzeit, holt sein Brot heraus, eine Taube kommt, er pickt ein bisschen, er gibt ihr was von dem Brot, dann kommt ein Rabe und schnappt der Taube das Brot weg, das passt ihm überhaupt nicht. Und er verscheucht den Raben oder will ihn verscheuchen, der Rabe gibt es aber nicht her, was er der Taube gestohlen hat, und Christian Rosenkreuzl läuft dem halt nach und merkt dann erst, dass er bereits auf einen dieser Wege gegangen ist. Und auf der Tafel stand nämlich noch Folgendes: den Weg, den du einmal eingeschlagen hast, den musst du auch weitergehen. Du kannst nicht umkehren. Und er merkt, er ist jetzt auf dem zweiten Weg, also auf dem weiten, geschlungenen Pfaden. Auf dem Weg ist er und den muss er auch weitergehen. Er probiert es eher mal, sich umzudrehen, aber sofort kommt ein heftiger Gegenwind, der ihn unmöglich macht, nur einen Schritt zurückzugehen. Naja, also er geht weit, 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 und fast wäre er an dem Schloss vorbeigegangen, das irgendwo seitwärts des Weges ganz am Horizont zu sehen ist irgendwo. Aber zum Glück ist ihm das aufgefallen. Und dann biegt er gerade noch, als er rechtzeitig ab dort, kommt an einem ersten, an einem zweiten Torhüter vorbei, dann führt noch so ein links und rechts mit einer Mauer begrenzter Weg zum Haupteingang des Schlosses. Da ist wieder eine Jungfrau, die Fackeln anzündet, weil es wird schon Abend langsam, also er ist spät dran und er muss sich beeilen, weil wenn es finster ist, wird es dort zugemacht und dann wird man nicht mehr eingelassen. Also er schafft es gerade noch, die Tür schlägt zu, dass sogar ein Zipfel von seinem Gewand eingezwickt wird und das Zipfel bleibt halt draußen. Es sind alles wichtige Bilder, also dass da immer was noch draußen bleibt. Naja, jetzt ist er in dem Schloss, sieht, dass da eine ganze Menge andere Leute schon dort sind. Also er hat nicht alleine so eine Einladung bekommen, sondern eine ganze Menge Leute. Und er findet auch eine ganze Menge Leute dabei, bei denen sie ihm total verwundert, dass sie da sind, weil er sie eigentlich nicht für so würdige oder auserwählte Geister hält. Und auch nach ihrem Verhalten sind sie eher so hochnäsig und sonst was, aber halt wenig dahinter. Aber so ist es halt zunächst einmal. Und er, der Christian Rosenkreuz, sitzt an der Tafel, die dann am Abend gegeben wird, also irgendwo ganz am Rand, am Ende irgendwo, wird kaum beachtet. Und in der Nacht, ja, also dann geht es zum Schlafen. Es wird gesagt, also wer sich für würdig genug hält, möge in eine der Schlafkammern gehen. Die sich unsicher sind, ob sie würdig genug sind, mögen also im Speisesaal verbleiben und werden sogar noch gefesselt irgendwo an der Wand. Der Christian Rosenkreuz traut sich nicht in eines dieser Gemächer, sondern sagt, sicher ist sicher, ich fühle mich nicht so würdig, also bleibe ich halt da im Saal und lass mich fesseln. Nächster
was
Tag.
Was zeigt das Fesseln?
Bitte?
Wozu fesseln? Was
ja, das ist das Bild einmal, das da steht. Ich gebe bewusst einmal keine Erklärungen, nämlich aus mehreren Gründen. Es geht einmal darum, mit den Bildern eine Zeit lang zu leben. Sonst machen es keinen Sinn. Also das, aber es hat natürlich alles eine Bedeutung. Es hat natürlich alles eine Bedeutung. Man könnte es vielleicht in anderen Bildern auch ausdrücken. Aber was wir auch das letzte Mal besprochen haben, der Witz daran ist nämlich, dass sie für jeden, der es liest und der meditiert über diese Bilder, wird es eine etwas andere Nuance kriegen. Weil sie etwas mit seinem eigenen Schicksal zu tun, mit seinem eigenen Weg. Es ist nicht etwas, was für jeden genau das Gleiche bedeutet, sondern es ist die Beschreibung eines Weges, eines individuellen Einweihungsweges. Zu dem gibt es Anregungen. Und um das Bild zu deuten, muss bereits etwas hereinkommen, was mit dir selber was zu tun hat. Das kommt dazu.
Entschuldigung, ich weiß nicht, das ist jetzt so rausgekommen bei mir. Okay.
Ja.
Das gefesselt dann was.
Ja, ja, nein, das, es werden immer markigere Bilder, sagen wir mal so, fesseln ist noch das Harmloseste. Ja, jedenfalls in der Nacht hat er noch einen merkwürdigen Traum. Er sieht also eine weite Landschaft und er sieht Menschen, die am Kopf mit einem Schnürl irgendwo da mit dem Himmel verbunden sind und die hängen in verschiedener Höhe. Manche hängen sehr hoch, manche berühren fast den Boden. Und
das träumt er.
Das träumt ihn. Dass immer wieder Träume kommen, ist auch wichtig. Das sind Imaginationen zunächst, die er so nimmt, wie sie sind, die er weder versteht, die er bewusst noch nicht erfassen kann, die er einfach als Bild nimmt, im Hexen eine gewisse Stimmung zurücklassen. Und bei diesen Menschen, die da hängen, ist es auch so, ein Alter mit einer Schere fliegt in der Luft herum und schneidet einmal da, einmal dort den Faden ab und klarerweise die sehr hoch hängen, die fallen auch tief. Während die fast schon am Boden sind, die überstehen das unbeschadet. Das ist einfach das Bild. Also damit endet der zweite Tag oder schon die Nacht. Und am nächsten Morgen wecken, ja, der Tag der Prüfung. Tag der Prüfung, also jetzt werden alle gewogen. Gegen 7 Gewichte werden sie auf einer großen Waage aufgewogen und nur die dieser Wägung standhalten können, die dürfen weitergehen und die anderen, je nachdem, wie weit sie das Ziel verfehlen, im harmlosen Fall werden sie einfach rausgeschmissen aus dem Schloss, im schlimmsten Fall werden sie einen Kopf kürzer gemacht. Also je nachdem. Und da erweist sich dann, dass also sehr viele von denen, die so großspurig waren am Vorabend und natürlich selbstverständlich in den prächtigen Kammerchens geschlafen haben, die eigentlich große Schlafräume waren, dass viele davon das nicht bestehen. Es gibt also 7 Gewichte. Und der erste eigentlich, der es probiert, ist ein älterer König, der nur ganz, ganz hauchknapp das Ziel verfehlt. Also 6 Gewichte hat er schon geschafft, beim 7. scheint sich schon einzupendeln, aber dann doch geht's also aus dem Gleichgewicht. Andere gibt es also, die scheitern schon beim ersten Gewicht, also es gibt ganz, ganz Unterschiedliches. Zuletzt bleiben einmal 7 über, die alle 7 Gewichte geschafft hat. Und jetzt ist dann der Christian Rosenkreuz dran. Und er ist der 8., der es schafft. Und nicht nur schafft, sondern er bringt so ein Gewicht auf die Waage, dass er nicht nur alle 7 Gewichte locker in die Höhe stemmt damit, sondern die ganzen Bediensteten, die es jetzt gibt und die ganzen Wächter, die aufgepasst haben, und das sind so, weiß ich nicht, um die 100 auf jeden Fall, die hängen sie auch nur auf die andere Seite, auf die andere Waagschale dran, und keiner schafft es, also dem Christian Rosenkreuz das Gleichgewicht zu halten. Worauf dann die Jungfrau, die auch schon am Abend bei der Tafel dabei war, ganz deutlich sagt, der ist es. Also der Christian Rosenkreuz. Von da an hat er den besten Platz an der Tafel. Und er kriegt noch das Privileg, dass er sich einen der Gescheiterten auswählen darf, sozusagen den zu begnadigen, dass er auch aufgenommen wird. Und er wählt diesen allerersten älteren König, der nur ganz knapp gescheitert ist, den er wählt. Das heißt, es gibt jetzt neun Erwählte, also die sieben, der achte, der Christian Rosenkreuz und dieser neunte. Und dann gilt es zu beratschlagen, und das möchte diese Jungfrau mit den neuen Prüflingen, die bestanden haben, besprechen, wie jetzt die anderen bestraft werden sollen, welche Strafe die bekommen sollen, weil Strafe muss auf jeden Fall sein, weil sie haben sich sozusagen in das Schloss erfrecht, ohne dafür reif zu sein. Und das kann man nicht dulden, also da müssen sie also irgendeine Strafe dafür bekommen. Und sie sagt auch gleich, der Bogen der möglichen Strafen geht also von einfach Verweis vom Schloss bis wirklich zur Hinrichtung, und sie sagt ganz deutlich, also die zu Arges getan haben, also zu frech da hineingegangen sind, vielleicht gerade ein Gewicht nur geschafft haben, die müssen aber auch wirklich eben hingerichtet werden, das muss sein. Das sind natürlich Bilder, es geht um Bilder, es geht nicht um wirkliche Köpfungen oder was, es geht um Bilder. Köpfung ist ja da vor allem ein Bild auch. Wofür ist die Köpfung ein Bild? Die Köpfung ist ein Bild dafür, dass Menschen, die einfach zwar sehr gescheit sind und aus dem vorgeben, weiß Gott wie eingeweiht zu sein, dass die ärgste Strafe verdienen. Die anderen manipulieren mit ihrem Verstand, und der aber vom Geistigen keinen Wert hat. Keinen Wert hat. Das ist das Unterste eigentlich, weil Verstand ist abgestorbener Geist im Grunde, in logische Formen abgestorbener Geist, das ist was Totes, komplett Totes. Alles, was ich berechnen kann, ist nichts Schöpferisches. Man kann es ausrechnen. Das ist was nichts Schöpferisches.
Es sei denn, ich bringe was Schöpferisches.
Ja, genau. Genau, natürlich kann ich was Schöpferisches hineinbringen, dann passt schon. Aber das eigentlich Geistige sozusagen mit dem erklären zu wollen, mit dem Verstand erklären zu wollen, das ist also fast das höchste Sakrileg. Das aber laufend passiert. Wie viele gescheite Bücher werden über das Geistige geschrieben, wo erklärt wird, wie alles funktioniert. Und dann lese ich das und so, aha, das ist so, das ist so, das ist so, das ist so, aha, passt. Unterm Strich verstehe ich die Sache jetzt. Dann habe ich aber das Geistige der Sache nicht erfasst. Das Geistige der Sache erfasse ich vielleicht, wenn ich so ein Bild jetzt sehe, wie die geschilderten, einmal 7 Jahre, 14 Jahre, vielleicht 21 Jahre damit lebe, und irgendwann ist die Lösung da. So funktioniert es im Geistigen. Alles, was ich in einem Buch, nicht einmal beim Steiner, ich kann nicht das Steinerbuch, wenn ich das lese und sage, aha, ja, ich habe verstanden, was der Steiner sagt, oder auch nicht verstanden, weiß ich nicht, aber wenn ich es verstanden habe, heißt es, dass ich den Geist der Sache noch nicht erfasst habe. Einmal, sondern ich lebe einmal. Lebe einmal 7, 14, 21, 28, vielleicht noch mehr Jahre damit, und du wirst merken, irgendwann in deinem Tun, in dem, wie du bist, schöpferisch kreativ bist in allen Bereichen, also das kann sein zum Beispiel im Sozialen, wie begegne ich einem anderen, fernab von irgendeiner eingelernten Gesellschaftsregel zu wissen, wie spreche ich den an, dass das Wort ihn im guten Sinne trifft, sozusagen, erreicht. Und dass es was bewirkt bei dem anderen. Ich meine, bei einem großen Eingeweihten wie dem Christian Rosenkreuz oder anderen, das oft sagt, wie wirken die in der Welt? Kein Mensch kennt sie, niemand. Es ist schon mal, wenn das einmal der Fall ist, wie bei einem Rudolf Steiner oder was, dann ist das ein riesiges Opfer, so in die Öffentlichkeit zu treten. In Einzelfällen muss es halt sein, aber in Wahrheit sind die völlig unbekannt. Völlig unbekannt, das ist, pff, irgendein Maler und dann Streicher vielleicht oder sonst was. Muss nicht der Akademiker oder irgendwas sein, muss keine besondere gesellschaftliche Stellung haben, gar nichts. Aber er erkennt, wenn Menschen da sind, die reif dazu sind, irgendeinen geistigen Weg zu gehen. Der weiß das vielleicht selber noch überhaupt nicht. Und er begegnet ihm in der Straßenbahn, sie wechseln drei Worte. Und unter diesen drei Worten ist ein Wort, das den nicht mehr loslässt, aber nicht, weil ihm der was aufzwingt, sondern weil der ihm genau gesagt hat, mit dem einen Wort, ohne dass es der andere zu dem Zeitpunkt verstanden hat, was seine Lebensaufgabe ist. Dort nur angedipft hat, kurz einmal. Mehr ist nicht notwendig. Das ist alles. Das ist alles. Und irgendwann, 20 Jahre später, wird es reif und der fängt an, sich für eine bestimmte Sache brennend zu interessieren, sich zu beschäftigen, damit es umzusetzen und er wird tätig in der Richtung und sagt, das ist meins. Das ist das, was ich machen will und machen muss. Und manchmal braucht es so einen kleinen Schubs. So wirken solche Menschen in der Welt. Da ist das Geistige drinnen. Und da braucht man keine langen Abhandlungen drüber sozusagen. Das ist. Nein, ich meine, nichts, der Steiner spricht ja auch Dinge aus, aber nur, man darf nicht glauben, dass wenn man es verstandesmäßig hat, dann hätte man irgendwas. Es besteht dann höchstens die Gefahr eines riesigen Missverständnisses oft. Ich wage zu behaupten, dass die Anthroposophie selbst von 80% der Anthroposophen völlig missverstanden wird. Grundsätzlich missverstanden wird. Weil sie gelesen wird, ich habe das jetzt eh die letzten Male schon ein paar Mal angedeutet, weil sie gelesen wird mit dem, wie soll ich sagen, griechisch-antiken Gottes- oder Geist- oder Seelenverständnis. Also quasi ein platonisches Seelenverständnis, der Dualismus, der da ist, also die Seele oder der Geist ist was, was halt aus dem Körper, in den Körper einzieht, aus dem Körper ausfährt oder sonst irgendwie, wie immer man es nennt, Psyche, der Lufthauch oder Pneuma mit dem Atem, was hin und her fährt, das ist alles viel zu klein. Das ist alles viel zu klein gedacht. Das ist viel zu klein gedacht. Das Ich, der Geist des Menschen ist identisch mit dem Weltgeist. Das heißt, mit dem Geistigen des ganzen Kosmos, der aber sich einen individuellen Brennpunkt schafft in seiner Inkarnation, in seinem Körper. Aber er ist identisch mit dem Weltgeist. Das heißt, mit der Weisheit, die den ganzen Kosmos bewegt. Bis ins Kleinste, bis ins Größte. So groß ist es. Und er ist überall zu finden, aber allerwenigsten, ob er irgendwo da drin. Da spiegelt er sich nur. Das ist das letzte Zupferl, was baut. Da baut er sich einen Spiegel, um sich seiner selbst bewusst zu werden, auf individuelle Weise bewusst zu werden. Daher ist das Ich identisch mit dem Christus. Aber als individueller Aspekt. Es ist identisch. Es ist nicht anderer Art. Es ist der Geist, der den ganzen Kosmos hervorbringt. Jedes einzelne Ich ist dieser Geist gespiegelt in einem individuellen Punkt. Daher, weil ich das vorher gesagt habe, in den eingeweihten Schulen gab es immer wieder die Dinge, gewisserweise ist der Mensch größer als Gott. Größer als Gott. Klingt wie eine Ketzerei. Ich lasse das einmal stehen.
Schön paradox.
Ja, es ist paradox. Es ist paradox. Jedenfalls hat unser Ich nichts zu tun mit unserem kleinen Alltagsbewusstsein. Das ist so. Pff. Und es gibt ja vielleicht Leute, die wirklich glauben, dass das Bewusstsein, was ich jetzt da habe, das nehme ich dann so nach dem Tod mit. Das war ja grotesk. Und Geister ist Lufthauch herum und.
Naja, so abwegig ist das gar nicht. Wenn ich als eines materiellen sehe.
Ja, ja. Ja, 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 natürlich. Ja, ja. Ich meine, genau diese Anschauung hat ja auch zum Materialismus letztlich geführt. Das ist ja das Paradoxe. Ich meine, der Materialismus ist eine Frucht der Religionen. Nämlich also namentlich der christlichen Religion und des Islam. Gott, es wird der Punkt da oben, das hat ja schon eine Berechtigung, man kann ihn nicht wirklich fassen, aber der ganze Rest verfolgt den Materialismus in Wahrheit. Daher zum Beispiel die Jesuiten oder was sind perfekte Naturwissenschaftler, völlig materialistisch. Da wirst du nichts, irgendwas Spirituelles drin finden. Wenn das einer wagt, dann wird er verketzert. Ich meine, wie hat der theatrische Teil? Mystiker geradezu, der war ja Jesuit und war Paläontologe auch, also auch Wissenschaftler. Die Jesuiten sind ja meistens Wissenschaftler auch. Aber der hat gewagt, da was Spirituelles reinzubringen. Ich meine, er spricht sogar vom Christus als das Herz der Materie, von solchen. Da dreht es natürlich an Jesuiten den Magen um in Wahrheit und daher haben sie ihn bekämpft bis zum geht nicht mehr. Das ist ganz interessant. Also nein, der Materialismus ist eine Folge der katholischen, namentlich der katholischen, aber auch der evangelischen natürlich, Theologie und des Islam. Also der Islam hat begonnen mit dem, die waren ja voraus eigentlich in den Materialismus zu gehen. Daher dort die materialistische Medizin oder was. Das ist nämlich alles erlaubt. Solange Allah da oben steht. Und man immer sagt, für alles macht Allah da oben. Aber ansonsten brauche ich mich darunter eigentlich gar nicht darum kümmern. Ich kann alles materialistisch untersuchen. Aber wehe, ich fange an, da was Geistiges zu suchen drin. Dann komme ich dem in die Quere. Und in Auseinandersetzung mit dem Bild hat sich die mittelalterliche Scholastik entwickelt, weil die mussten ankämpfen, die Araber haben die Logik gehabt, die Strenge, die waren vom Denken her, von den Experimentierkünsten den Europäern äonenweit voraus. Also haben sie irgendwo nachziehen müssen und haben genau aber diese Gesinnung übernommen, aber da steckt natürlich sehr viel Aristoteles und Platonismus drinnen, weil dort ist die Grundlage. Weil wann ist die Philosophie entstanden? Die Philosophie ist genau zu dem Zeitpunkt entstanden, wo man die eigentliche geistige Wahrnehmung verloren hat. Dann hat man begonnen, darüber nachzudenken, wie das Geistige sein müsste eigentlich. Ohne dass ich es aber konkret erlebe. Platon hat noch so einen letzten Rest, aber der ist so flüchtig, dass dann genau das Bild entsteht, da fährt die Seele raus und die schwebt dann da irgendwo. Na, das ist Out-of-Body-Experience, außerkörperliche Erfahrung höchstens. Und die führt nicht ins Geistige hinein. Und dieses Bild geistert aber durch. Irgendwo so halb bewusst, halb unbewusst geistert es durch. Und das hat mit der Realität eben einfach überhaupt nichts zu tun. Und das, der Steiner sagt es an so vielen Stellen, macht es ganz deutlich, dass es anders ist. Und trotzdem habe ich die Befürchtung, dass viele genau das so missverstehen. Und das individuelle Ich auch für irgendwas halten, was da halt drinsteckt. Und bei dem ist halt so, beim anderen ist so. Und mit dem Tod geht es irgendwo, breitet sie von mir aus oder was. Nein, es ist das große Welt-Ich, das sich auf individuelle Weise spiegelt, aber es ist der Geist des ganzen Kosmos drinnen. So groß ist es. Und daher sagt der Steiner ganz deutlich, das Ich, das wirkliche Ich, ist nicht da drin irgendwo. Da muss ich rausschauen, jenseits der Grenzen des Sichtbaren, sozusagen den ganzen sichtbaren Kosmos und darüber hinaus. Dann bin ich dort, Weltbild von Dante, da steckt es auch drin. Empyreum, jenseits des Kristallhimmels, jenseits der Grenze sozusagen. Das alles zusammen ist im Ich drinnen.
Ich hätte gerne jetzt mal gewusst, wie viele sind da getötet worden, wie viele sind da mit so Weise, die sich vorgenommen haben und nur ein Gewicht sich also geschafft haben. Sind da viele gestorben?
Naja, es sind eine ganze Menge. Es wird genau sogar angegeben. Da sind nämlich sogar dann gewisse Zahlenrätsel drinnen verborgen. Da muss er erst ausrechnen, wie
und
viel bei dem.
Ich habe nicht dagegen gesagt, dass das zu harte Strafe ist.
Nein, weil es ist eben ein Bild, man darf das nicht als äußere Handlung sehen. Köpfen geht hier nur darum, Herrschaften, euren Verstand müsst ihr ablegen. Wenn ihr glaubt, ihr könnt es mit Verstandesbegriffen Leuten zum Beispiel die Alchemie erklären, und es geht ja um die Alchemie.
Also
Alchemie heißt aber, was heißt Alchemie? Alchemie heißt in Wahrheit durch geistige Kräfte bis ins Stoffliche hineinwirken und primär einmal in den eigenen Körper. Das heißt, wenn der Mensch geistig tätig ist im Sinne der Rosenkreuzer, heißt das, ich arbeite bis in die Verwandlung des Stofflichen hinein. Ich mache nicht wie der Mystiker, der bis in die Verwandlung des Seelischen hineinarbeitet, sondern ich gehe weiter bis in die Verwandlung des Stofflichen. Und tatsächlich passiert genau das. Es geht nicht darum, wie bewusst ich das mache. Es passiert ununterbrochen. Es wird ununterbrochen in uns Stoffliches vernichtet und Stoffliches neu aufgebaut. Dass sich das aber die Waage hält, fällt uns das nicht weiter auf. Also wir verschwinden nicht plötzlich in ein schwarzes Loch deswegen.
Ja, ja.
Das sind Dinge, die heute die Naturwissenschaft auf die Art noch nicht ganz kennt, aber knapp dran ist.
Ja, dieses Problem, aber knapp dran ist. Da gemessen wird, das ATP. ATP, glaube
ja, ich. Ja,
das 80 Kilo
ja.
Wiegt, was der Mensch da umsetzt.
Da schafft
man vernichten.
Genau.
Ja,
zum Beispiel, es ist unglaublich. Ja.
Das ist
Wissenschaft. Das ist sozusagen der zentrale Energieträger im Organismus. Es nennt sich ATP, Adenosintriphosphat. Das ist im Übrigen ein Bestandteil, der auch im Erbmaterial vorkommt. In ein bisschen leicht verwandelter Form ist einer der Bausteine da drin. Ist ganz interessant. Dort ist er halt gezähmt sozusagen. Aber der wird aufgebaut, indem Energie aus der Nahrung oder sonst wo gesammelt wird. Damit wird das ATP aufgebaut und wenn Energie gebraucht wird, wird das wieder zerstört. Und wieder aufgebaut und wieder zerstört, sodass in Summe bis zu 80 Kilo pro Tag umgesetzt werden.
Wahnsinn.
Das ist ein Wahnsinn. Also das Körpergewicht. Mhm. Bei so durchschnittlicher Arbeitsleistung sind es nur 40 Kilo, also wenn's je nach Belastung halt.
Das muss eine unglaubliche Frequenz sein.
Ja, es kann bei Hochleistung steigt es bis zu einem halben Kilo pro Minute. Halbes Kilo pro Minute. Also das ist unglaublich, was da. Und da drinnen wirkt das Geistige. Da drinnen wirkt das Geistige. Ohne dass man es merkt, das wirkt nicht, wie wir darüber nachgrübeln, wie die Welt beschaffen ist. Das ist ein Spiegelbild, ein bisschen was davon.
Also in der Bewegung ist es eigentlich das Geistige dann auch
ja.
Leichter.
Ja. Ja, natürlich. Natürlich.
Und da wird jetzt dann ein
Energie
gehört, was
da wieder reingeht. Ja.
Na gut.
Naja, es ist halt, man muss eben, aber unsere Denkweise ist heute eben ganz anders. Wir sagen, aha, der Geist hat mit dem zu tun. Jetzt kommen dann langsam die Hirnforscher drauf, bitte mit eurem Geist und eurer Seele ist nichts. Das Hirnkastel da oben, die ganzen Verrechnungsprozesse macht es und wo soll ich da jetzt nur eine Seele da oben unterbringen? Ich brauche es auch gar nicht. Das Hirnkastel kann das Verrechnungsvorgänge so, stimmt da zum allergrößten Teil. Das ist aber auch wirklich nur das Spiegelorgan fürs Geistige. Also viel mehr Geist liegt in unserer Tätigkeit drinnen. Es muss nicht immer äußere Tätigkeit sein, Willen kann auch innerlich, auch in den Verdauungsprozessen zum Beispiel liegt es drinnen. Aber natürlich vor allem in den Taten, und was liegt in den Taten drinnen? Karma. Karma aus der Vergangenheit, Karma, das wir für die Zukunft aufbauen. Darum habe ich das am Anfang gesagt, mit jedem Wimpernschlag, mit jeder kleinsten Fingerbewegung, arbeiten wir altes Karma auf, schaffen neues Karma für die Zukunft.
Und wir in dem Karma drinnen bleiben und es verdichten, in der Richtung, hängt eigentlich von den Gedanken und auch auf der wo man das Ziel hat. Also wenn man eben diese Form des Vergeben und des, der Liebe im
natürlich, ja.
Impuls, das ist, dann handelt man anders und hat man eine neue Ausrichtung.
Ne? Richtig, ja.
Willst du bitte eigentlich was da mit den Hinrichtungen und
was? Also. Naja, also es kommt dazu, es werden die nur knapp gescheitert sind, werden relativ höflich aus dem Schloss gebeten. Die an Mehrgewichten gescheitert sind, werden schon ziemlich rüde hinausgeschmissen. Und die halt so ganz daneben waren, die werden also wirklich geköpft. Also die wirklich eben den Menschen einfach nur Verstandes, eben mit Verstand irgendwelche alchemistischen Rezepte gegeben haben und die Menschen eigentlich betrogen haben, weil das völlig unwirksam ist. Also es klingt vielleicht gut und klingt gescheit, und bitte, bei wie vielen Sachen ist das der Fall? Ja. Es klingt alles gescheit und gut, also verstandesmäßig war es gut, aber wirklicher Geist nicht dahinter. Das heißt, die Sache nicht erfasst und die Sache nicht so gebracht, dass sie wirkt. Gegenbeispiel, so ein großer Eingeweihter, der ein Wort zu einem Menschen sagt. Ein einziges Wort. Und das ist nicht ein überwältigendes Wort, nicht irgend so etwas ganz Besonderes, sondern ein scheinbar ganz alltägliches Wort. Das aber den in der Situation, zu dem Zeitpunkt genau den Punkt trifft, was seine Aufgabe ist. Und das ihm den kleinen Anstoß gibt, dass das ins Rollen kommt. Greift überhaupt nicht in die Freiheit desjenigen ein, macht nur etwas bewusst, was in ihm ist, aber erst nach einer längeren Zeit. Das ist die andere Form. Da steckt überhaupt keine irgendwelche verstandesmäßige Erklärung drinnen. Es gibt einfach nur den Anstoß dazu, dass ein Mensch das, was in ihm als Geistige steckt, beginnt, Wege zu machen. Und ihn nicht beschwatzt mit allen möglichen. Also das meine ich damit, dass man also Anthroposophie auch sehr verstandesmäßig erklären kann und dann hat man gar nichts. In Wahrheit gar nichts. Dann zählt man eigentlich zu denen, die geköpft gern. Das Bild passt ja. Man muss es sagen, es ist so. Wäre es nicht so, stünde zum Beispiel die Anthroposophie ganz anders in der Welt drinnen. Weil, auch das habe ich schon die letzten Male gesagt, wenn wir hernehmen die griechische Zeit, also griechische Antike, da ist etwas Neues gekommen. Ich habe das jetzt vorhin ein bisschen abfällig fast gesagt, weil ich gesagt habe, das war genau die Zeit, wo man verloren hat, die geistige Wahrnehmung begonnen hat, darüber nachzudenken, wie denn das sein könnte oder sein müsste. Das war aber natürlich auf der anderen Seite auch ein Fortschritt der Menschheit Richtung Freiheit, weil die alte Wahrnehmung war nicht eine, wo sich der Mensch selbstbewusst dem gegenüberstellen konnte, sondern er hat halt diese Inspiration gewirkt. Also um die Freiheit, gerade um die Freiheit zu bekommen, um das ausgeprägte Ich-Bewusstsein zu bekommen, brauche ich gerade die Verfinsterung und jetzt merke ich, aha, jetzt stehe ich allein nicht da und schaue einmal blöd. Aber ich muss was tun, dass ich zum Göttlichen sozusagen wieder in Beziehung komme. Das ist die Voraussetzung, um aufzuwachen mit dem Ich. Also das heißt, das ist die positive Seite davon und darum war es auch notwendig. Die negative ist halt, der eigentliche Zugang zum Geistigen war weg. Und das blieb bleibt bis in unsere Zeit im Wesentlichen hinein. Und wir gehen immer noch hausieren im Grunde mit der antiken griechischen Philosophie. Natürlich hat sie sich modifiziert, verfeinert und alle möglichen Blüten getrieben, aber die Art zu denken ist im Grunde genau die gleiche und gilt teilweise bis ins Wissenschaftliche. Wir haben heute natürlich viel mehr Detailkenntnisse. Wir haben das einzig Neue, was wir wirklich gemacht haben, ist eine ausgefeilte Technik. Da haben wir, gibt zwar auch schon Ansätze natürlich bei den Griechen, aber da haben wir viel dazu gewonnen, aber das ist auch noch nichts Besonderes.
Schon mal da, was der Einstein und Nachfolger hereingeholt haben und übers Große und die Quantenphysik im Kleinen.
Ja, Quantenphysik ist sage ich mal, der Einstein nämlich noch gar nicht so. Man könnte sagen, der Einstein ist die Krönung des alten Bildes, weil das ist genau dieses rationale Bild, das im Griechentum beginnt, die logische Ableitung, aus der ich die Welt erklären kann und wo erinnert euch, vielleicht kennt ihr den berühmten Ausspruch vom Einstein, das heißt, der Alte würfelt nicht oder Gott würfelt nicht. Das hat er nämlich immer gegen die Quantentheorie eingewendet, weil dort gibt es eben keine Vorherbestimmung mehr, keine genaue, sondern ich kann nur mehr Wahrscheinlichkeit angeben.
Aber immerhin hat es ins Grenzenlose ausgedehnt.
Ja, aber das ist der Abschluss, es ist okay. Letztlich der Abschluss des Alten. Das ist die Krönung.
Ja, wenn ich im Grenzenlosen bin, ja, dann hört es auf, ja, ist der Abschluss.
Da ist der Abschluss, ja, da ist der Abschluss. Ich meine, mit der Quantentheorie ist eben als neues Element diese nicht exakte Vorhersehbarkeit gekommen. Ich meine, da löst sich überhaupt dann im Grunde alles auf. Also was das genau bedeutet für die Zukunft, ist noch sehr, sehr offen in Wahrheit. Es führt auf jeden Fall natürlich die Abstraktion so weit, dass es verschwindet alles. Es gibt keine Materie im Grunde mehr, es gibt keine Elementarteilchen, wir nennen es halt heute noch so, dass wir irgendeinen Namen haben. Aber im Prinzip ist es eine Gesetzmäßigkeit, die kann ich durch eine Formel anschreiben und kann es ausrechnen, dann kriege ich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, mit welcher Wahrscheinlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt, einem bestimmten Ort dieses oder jenes Messergebnis eintreten könnte.
Könnte.
Und ich kriege halt eine Wahrscheinlichkeit. Und wenn ich genug solche Ereignisse messe, stelle ich fest, aha, die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die ich messe, stimmt mit der, die ich berechnet habe, überein. Aber ich kann unmöglich sagen, wann, was, wo passieren wird. Ich kann zum Beispiel unmöglich sagen, ein Elektron, man sagt ja, die Elektronen kreisen um den Atomkern herum, das ist aber kein Ding, das wirklich existiert. Das ist eine Erscheinung.
Einmal da.
Wenn ich viele nehme, aha, scheint es fast so kugelartig zu sein. Es geht so, dass sie da irgendwo bewegen. Aber es ist einmal da und wieder weg. Es ist überhaupt nur da, wenn es in Wechselwirkung tritt mit einem anderen, das eigentlich auch gar nicht da ist. Und wenn die zwei, die eigentlich gar nicht da sind, einander nahe kommen sozusagen, dann sind sie für einen Moment kurzfristig als messbare Erscheinung da. So in etwa schildert das die Quantentheorie. Also das heißt, es wird sehr, sehr luftig, die ganze Geschichte.
Haben eigentlich die 8 Leute da jetzt einen Einfluss gehabt, was mit denen noch passiert ist? Also, und die Hinrichtung haben sie einfach als gegeben.
Ja, die mussten es, also eben die Jungfrau hat sie überzeugt davon, dass das sein muss. Dass das also dem ganzen Werk, das sie da zu vollbringen haben, schaden würde, wenn sie das einfach ungestraft
lassen. Aber sie haben etwas gesagt dagegen, oder?
Ja, sie haben argumentiert, also gerade der Christian Rosenkreuz schluchzt und heult Rotz und Wasser dabei bei der Hinrichtung, auch wenn er letztlich sich überzeugen lässt, dass es sein muss.
Aber das war ja wichtig, ob die da einfach ohne Emotionen...
Nein. Nein, mit sehr viel Anteilnahme, aber eben dann letztlich doch mit der Einsicht, es muss sein, weil sonst würde viel Schlimmeres passieren. Wenn ich das sozusagen ungestraft hieße, macht ja nichts, schlepp deine Verstandesgedanken mit, wird schon nichts machen. Wenn du dieses Werk vollziehen willst, musst du das zumindest in dem Moment, wo du dich damit beschäftigst, das loswerden.
Also musst du diese, wenn man das auf Mensch bringen muss, dass du diese Emotionen wirklich meistern musst, sonst wirst du einfach daran hängen und dadurch eigentlich sterben. Wenn man es eigentlich abmindert, was es symbolisch äußern
kann. Ja, genau. Und da eben beim Köpfen geht es aber vor allem auch um die ganzen Vorurteile, die im Verstand sind.
Ja, das
ist das Bild, die man sich alle loswerden. Das heißt, ich muss mein ganzes Vorwissen im Grunde einmal zur Seite stellen und sagen, das zählt jetzt nichts, ich muss unbefangen die Situation anschauen. So als hätte ich noch nie irgendwas erfahren darüber, sondern ich muss so bewusst die Situation erfassen, dass ich sie aus ihr selbst beurteilen kann, nicht aus meinem Vorwissen. Nicht
wundert mich nicht, dass nur 8 über der 9 übergeben.
Ja, eben. Ich meine, das heißt, dass ich natürlich das ganze Universitätswissen zum Beispiel nehmen muss und zur Seite stelle.
Und das ist eine Symbolik, dass das notwendig ist, um weiterzugehen an eine höhere Stufe.
Genau.
Aber ich das jetzt richtig verstanden?
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. So wie damals der Übergang war, nämlich damals in der Antike, der Übergang war vom, sagen wir mal, religiös-mythologischen Bild zum philosophischen Weltbild. Das ist ja ein deutlicher Bruch, der da passiert. Oder innerhalb einer relativ kurzen Zeit entsteht da ein totaler Wandel. Etwa beim Homer oder noch das ganze mythologische Bild und wenige Jahrhunderte später taucht die Philosophie aus, die das jetzt in Verstandesbegriffen ausdrückt, was vorher in Bildern geschildert wurde. Das ist eine ganz andere Art, mit der Welt umzugehen. Und wir stehen aber jetzt wieder im Grunde in einer anderen neuen Kulturepoche drinnen. Wir haben die Aufgabe, was Neues zu bringen. Es ist eigentlich noch praktisch kaum da. Wir hausieren immer noch mit einem Art logisch-verstandesmäßigen Denken und sagen, das ist Wissenschaft. Und wir müssen jetzt zu einer Art des Denkens oder des Erlebens kommen, das wieder unmittelbar das Geistige erlebt. Nicht es bloß denkt, wie es sein könnte oder sein sollte. Das heißt, eine Theorie erspekuliert. Sagen wir, Einstein stellt die Gleichung auf, stellt sie vor, das könnte so oder so funktionieren, probieren wir mal, ob es funktioniert. Das ist das alte Denken im Grunde. In seiner höchsten Blüte, keine Frage. Weil das Geniale war nämlich das, was sie gesagt hat, man könnte sich vorstellen, dass das so ist. Die Formel ist ja nicht abgeleitet oder was, die Formel ist hingeschrieben. Die Formel ist hingeschrieben, indem man sagt, ich stelle mir den Kosmos so vor, die Energie, die im Kosmos ist, oder die Masse, die drinnen ist, die da repräsentiert ist durch den Energieimpulstensor, die verändert den Raum. Die biegt ihn sozusagen, verbiegt den Raum, und das ist Gravitation, das ist Schwerkraft. Und dann hat er noch einen Weg gesagt, wie formuliere ich das mathematisch? Aber nicht wie leite es ab, sondern wie stelle ich das in mathematisch dar? Und das sind nichts anderes als halt so Raumkrümmungstensoren. Das ist nicht ein mathematisches Werkzeug. Und da hat er sich selber schwer getan, weil er sich damit nicht auskennt hat. Und dann ist er überall hausgegangen, fragen gegangen, wie errechnet man denn das? Aber das Geniale war, dass er die Idee gehabt hat, das so darzustellen.
Also das hat diese Zusammenhang. Sich jahrzehntelang mit sowas zu beschäftigen.
Ja.
Ja, Schweiß.
Er war nämlich gar nicht so der geniale Mathematiker. Aber genial war, dass er dieses Bild sich gedacht hat. Und damit er so weggefegt hat, das Bild von der Raum, das ist eine Art unveränderliches, riesengroßes Gefäß, in dem sich alles abspült sozusagen. Nein, sondern das hängt unmittelbar mit dem Stofflichen oder mit der Energie, die den Raum erfüllt, zusammen. Und das verändert sich
mit dem miteinander. Willen. Der Mann hat ja den Willen gehabt,
ja.
dahinter zu kommen,
ja.
dahinter zu schauen.
Das ist das. Und das ist immer so, weil in Wahrheit eine wirklich neue Formel oder so, die kannst du nicht ableiten. Die abgeleiteten Formeln sind alle was aus der Vergangenheit. Da formuliere ich halt irgendwas weiter. Das heißt, ich berechne alle Konsequenzen, die aus irgendeiner Grundlage folgt. Aber dass ich einen Schritt weiterkomme, muss ich einen neuen Impuls reinbringen. Also das hat er schon. Heute verschwindet Raum und Zeit überhaupt. In der Quantengravitation gibt es weder den Raum noch die Zeit. Das sind Erscheinungen, die möglicherweise vorkommen können, aber auch nicht müssen. Aber das heißt nicht, dass es nicht Veränderungen sind, aber die brauchen keinen Raum und keine Zeit. Ich kann das zwar für abgeleitete Phänomene auch Raum und Zeit daraus berechnen irgendwann, aber es ist nichts Grundlegendes. Weg. Kommt nicht mehr vor, weder Raum noch Zeit. Das heißt, ich habe aber wirklich das Ganze irgendwo drin. Also das ist natürlich spannend, aber trotzdem, das ist vieles noch einfach altes Ableiten, aber natürlich das so ein Bild hinstellen, da kommt schon was Neues rein. Also ein bisschen was ist da drinnen, so diese Grundidee sozusagen. Und die macht es auch aus.
Ein Kratzen,
ja. Naja, aber das macht schon dann den Fortschritt gerade der Naturwissenschaften aus. Und da ist das Geistige dann schon drin. Das ist in dem drin halt, wo man so meistens scherzhaft sagt, 1% Inspiration und 99% Transpiration. Der Rest ist Knochenarbeit dann. Welche Konsequenzen hat das? Wie passt das mit allen anderen, was wir wissen, zusammen? Aber wenn der 1% Einschlag nicht da ist, dann ist nur Knochenarbeit, dann kommt aber auch nichts Neues. Dann lote ich halt alle Konsequenzen aus, die daraus kommen, und das kann für die Praxis sehr hilfreich sein, aber das fördert noch nicht die wissenschaftliche Entwicklung. Und wie soll ich sagen, wenn ich wirklich wieder geistig auf einer voll bewussten Ebene wahrnehmend werden will, dann muss ich einen anderen Weg gehen als ableitend denken. Dann müssen sozusagen nicht 1%, sondern wesentlich mehr Prozent die Inspiration kommen, echte Inspiration. Das heißt, dass ich erkenne die Geistigkeit, die wirklich da wirkt und nicht nur spekuliere, wie sie sein könnte. Weil im Grunde ist das ja, ist Physik oder was ist heute reine Geisteswissenschaft, in Wahrheit. Weil es steckt eine Idee dahinter, ja sicher nachher die Experimentalphysiker probieren, ob es auch wirklich stimmt. Aber der Impuls ist, da hat eine Idee, formuliert sie halt von mir als mathematisch, ist halt sehr abstrakt, aber das heißt, er findet ein geistiges Grundprinzip, das da vielleicht wirkt. Das heißt, es ist noch nicht wirklich geschaut, sondern es ist geahnt vielleicht oder weil natürlich muss es eine gewisse innere Stimmigkeit haben. Ich kann nicht jeden Blödsinn annehmen, der sich innerlich selber widerspricht. Dann funktioniert es nicht. Das
die hingerichtet worden sind, hatten die eine Möglichkeit, etwas zu tun vorher oder etwas zu einer Erkenntnis dementsprechend? Oder sind einfach...
Die werden einfach Tatsache und...
Diese Seelen oder diese Menschen sind einfach sind die Neuen alleine mit der
Kinder. Jetzt sind die Neuen allein mit der Jungfrau, mit der.
Also ohne diese, also eine Möglichkeit gibt es gar nichts, dass sie die auch eine. Ich habe keine Möglichkeit geschafft.
Okay. Nein, für die gibt es keine. Aber wie gesagt, das ist ein Bild für bestimmte geistige Unarten, sage ich mal, die sozusagen abgeschafft werden. Oder ohne die ich nicht weiterkomme, sagen wir so. Also das Bild der Köpfung ist nichts anderes, bitte geh jetzt keinen Schritt mehr weiter mit deinen Verstandeskräften. da ist jetzt aus. Den Kopf musst du ablegen. Ich meine, ich sage das in der Sprachgestaltung, den Sprachgestaltungsschülern immer, wenn du ein Gedicht gestalten willst, kannst du nicht überlegen vorher, wie werde ich denn das gestalten, wie werde ich denn diese Zeile lesen, weil sie besonders wichtig ist, wie werde ich sie daher betonen. Dann gehe ich als Philologe an oder sonst irgendwas, aber nicht als Künstler. Als Künstler muss ich es gestalten, ohne zu wissen vorher, wie und warum ich es gestalte. Sondern im Tun, im Sprechen erfahre die strenge Gesetzmäßigkeit, die drinnen ist. Und dann danach kann ich es wissen, dann kann ich es auch niederschreiben, aber nicht davor. Und heute ist doch in der Kunst so verbreitet, dass man sagt, ja, ich studiere die historische Situation oder das Werk und überlege mir jetzt, wie kann ich das gut zum Ausdruck bringen. Also dann lese ich jetzt reihenweise Literatur über die historischen Hintergründe und sage, aha, deswegen müsste ich jetzt die Gestik so oder so machen. Und vielleicht nehme ich noch irgendeinen bestimmten Gegenstand in die Hand, der diese Aussage, die ich damit mache oder die der Dichter machen wollte, die das unterstreicht. Na, ja, wie auch immer. Na, da bin ich völlig im Unkreativen, im völlig Unkünstlerischen drin. Dann will ich etwas konstruieren, was ich eigentlich geistig schaffen sollte. Ganz individueller. Und da wird es vielleicht völlig anders machen und das wird auch gut sein.
Ich würde statt dem Verlobungsring den Rettungsring.
Ja, was auch immer. Was auch immer.
Rüberzubringen, dass man glaubt, dass man den liebt, Mensch. Weil wenn man das nicht anders schafft, dann.
Ja. Also das ist so als, Schöpfung, kreativ sein heißt immer letztlich Schöpfung aus dem Nichts. Da gibt es keine Regel, aus der es ableiten kann, sondern ich schaffe eine neue Regel.
Und es kann so vieles ein Rettungsring sein, ein Wort oder in
ja.
eine andere
Richtung ja, ja.
zeigen. Oder
ja, ja, absolut.
Der Rettungsring ist auch vielseitig.
Das ist vielseitig, ja, ja. Das in sehr weitem Sinne zu nehmen.
Okay, wir werden jetzt dann weiterhören.
Ja, also gut, die neuen, ich sehe schon, den vierten Tag schaffen wir heute nicht, aber den dritten mache ich jetzt, wir sind immer noch beim dritten Tag. Also wie geht's weiter, die Köpfungen sind vorbei, es gibt dann ein Abendmahl noch, also eine Abendgesellschaft, da wird viel gescherzt auch und alles Mögliche, und die Jungfrau gibt ihnen auch noch ein Rätsel auf, nämlich wie sie denn heißt überhaupt. Also um ihren Namen geht's. Im Detail werde ich es jetzt nicht auflösen, das haben wir irgendwann einmal gemacht. Das ist eine mathematische Aufgabe. Es kommen immer wieder mathematische Aufgaben. Also okay. Es fängt damit an, na, wie viele gibt's denn jetzt, die Prüfung bestanden haben? Genau. Na, das sind die neuen, genau. Das entspricht da. Wo ist denn das? Das entspricht dem X5 da. Und da gibt es dann so eine ganze Rechenaufgabe. Aha, zum Beispiel, der dritte Buchstabe ist ein Drittel davon. Ein Drittel der Anzahl derer, die Prüfung bestanden haben. Und so langsam tasten sie sich heran. Jedenfalls kommt dann zum Schluss der Name Alchimia heraus. So heißt die Jungfrau. Also das heißt, die Jungfrau selber ist die verkörperte Alchemie. Oder Bild für die Alchemie auf jeden Fall. Also das heißt, ein Bild für diese Verwandlung des Stofflichen durch das Geistige. Oder die Erkraftung des Geistigen, dass es so weit geht, dass es bis ins Stoffliche hinein und einmal zunächst wirklich bis ins eigene Körperliche hinein wirklich verwandelnd wirkt. Das, und das geht es. Und bei den wirklichen Alchemisten, die äußeren Handhabungen waren ja eigentlich nur, waren halt Meditationsvorgänge. Um das da ging. Es ging nicht um Gold machen im äußeren Sinn oder sowas. Das wird auch ganz deutlich gesagt, dass das eben genau der falsche Weg ist. Viele dieser Geköpften haben genau das beschrieben. Funktioniert jetzt sowieso nicht, aber sie haben sehr logisch beschrieben, dass halt viele versucht haben, nach dem Rezept das zu tun, und sie haben kassiert dafür, dass das Rezept hergegeben haben. Aber es ist völlig wirkungslos natürlich. Sowohl im äußeren Sinn, in dem es eh nie gemeint war, aber auch in dem viel wichtigeren inneren Sinn, dass sozusagen diese innere Wandlung, diese Transsubstantiation passiert. Da sind wir beim Abendmahl geschehen irgendwo, also da sind wir ganz im Christlichen drinnen. Wobei das Christliche das nur auf den Punkt, auf den letzten bringt,
sollte ja jedes Essen eine Wandlung sein, ein Bewusstsein.
Ja, natürlich.
Also jetzt reden wir von was anderes.
Kehrt aber total dazu. Kehrt total dazu, weil eigentlich um diese sehr lebenspraktischen Dinge geht es. Es geht nicht um Schweb da irgendwo über den Wolken bei den sieben Engeln. Das mag alles nett sein, aber das hat ganz deutlich die Aufgabe, hier auf Erden sich selbst und die ganze Welt bis ins Materielle hinein zu verwandeln, sodass daraus wirklich eine Zukunft entstehen kann.
Also, hast du irgendwie ein Bewusstsein, dass es für dich und für die anderen auch nährend ist und nicht nur für
ja, absolut.
Und auch sich
ja, absolut.
Und auch diese Wertschätzung, die und auch das zu erkennen.
Ja, ja, absolut. Und dafür aber eben auch in Kauf nehmen oder sich bewusst sein dessen, dass ich eben mich dann auch mit diesen ganzen dunklen Kräften aber auch auseinandersetzen muss und die überwinden muss. Oder die ins richtige Gleichgewicht bringen muss, lernen muss, ins richtige Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, geistige Entwicklung ist nicht, von dem will ich nichts wissen, das sind die Bösen darunter oder sonst irgendwas, schauen wir, dass wir da drüber schweben. Nein, es geht darum, das zu durchdringen, das zu verwandeln, dass es zu einem, dem Geist, dem eigentlich Geistigen Dienenden wird. Also das ist ganz stark drinnen. Da sieht man die Entwicklung. Das ist der Schritt vom Mystiker zum Alchemisten oder Rosenkreuzer, ist der, dass also da viel stärker darum geht, das Untere wirklich zu verwandeln. Zu sagen, das ist unsere Kernaufgabe.
Und Sie mussten den Namen erkunden.
Sie mussten den Namen erkunden, ja genau.
Und haben das gemeinsam, oder?
Sie haben es gemeinsam, aber dann richtig hat es der Christian Rosenkreuz dann durchschaut.
Aber Sie konnten es gemeinsam erst
beraten? Ja. Ja.
Also das war dann nicht ein Einzel, sondern da haben Sie
Gemeinschaft.
Ein Ziel zu erreichen oder einen Punkt, dass das leichter ist mit einer Gruppe, also wenn man sich
es geht da immer um eine Gemeinschaft. Das ist natürlich auch beim Rosenkreuz, es ist einerseits, kommt es total aufs einzelne Individuum an, aber auf eine Gemeinschaft von Individuen, wo jeder was beiträgt und dadurch noch was viel Größeres möglich ist.
Und er hat es dann ausgesprochen, den Namen? Am gleichen Tag noch?
Am gleichen Abend noch, ja. Ist das Rätsel gelöst.
Und Sie, war sich sicher, dass Sie das gemacht haben? Oder war das eine schon... Wie hat Sie das... Da wurde nichts gesprochen. Wie Sie da...
Naja, sie stellt Ihnen das so halt dann als so fast scherzhaft als Aufgabe. Na, jetzt schaut einmal, wie mein Name ist. Ich verrate euch das, aber ich gebe es euch halt als Rätsel auf.
Das Rätsel des Lebens und was an jeder ist.
Ein bisschen spielerisch.
Also es sind immer wieder solche Aufgaben und interessanterweise oft so mathematische Aufgaben, so leicht eingestreut.
Und er hat es dann ausgesprochen, den Namen.
Genau. Und diese Köpfungen natürlich, die sind überhaupt erst sehr wichtig, das wenn wir dann beim vierten Tag sehen. Das ist die milde Vorbereitung jetzt einmal gewesen.
Die Schöpfung, die kommen jetzt, die kommt am vierten Tag noch einmal.
Wird man sehen. Heute werden wir es nicht mehr da packen. Das ist beim nächsten Mal.
Ich habe schon Überstunden gemacht, aber ich sage das Scherz.
Das, ja, genau. Vor allem jetzt die kommenden Tage werden immer ausführlicher, das Geschehen, und immer komplexer, was sich da abspielt.
Und wie viele Tage ist er dort?
Also 7, es geht um 7 Tage, wobei der Höhepunkt ist der 6. Tag, das hängt mit der Schöpfungsgeschichte zusammen, das ist der Tag, wo der Mensch erschaffen wird. Und da wird er neu geschaffen. Wird völlig neu geschaffen.
Und wenn man
also auch das ist entschuldigt, das Wesentliche, da geht es um einen, im Grunde um eine Neuschöpfung des Menschen. In einer gewissen Weise zumindest.
500 Jahre nach Christi Geburt.
Ja.
Und mit diesem Wissen ist er dann aufgewacht? Hat er weitergelebt oder wie erinnert das eigentlich?
Ja, das Interessante ist zum Schluss, also es endet dann am 7. Tag, dass er eigentlich wieder in seiner Klause ist.
Ja, sag
ich. Ja, genau.
Nach den 7 Tagen aufwacht und mit diesem Wissen,
genau.
Mit diesem Traum oder mit dieser Erfahrung, wie man sich
genau.
Immer erinnern will, also jetzt weiter leben kann oder eben.
Ja, genau, und da was weitergeben kann noch.
Weitergeben kann, ja. Also teilen sein Wissen.
Genau.
Seine neuen Impulse, wie man das Leben sinnvoller gestalten kann.
Genau. Genau, um das geht's. Das macht ja nichts. Es rennt uns nichts davon, ob wir das jetzt einmal früher oder später. Ich meine, wir haben eh schon ein paar Anläufe für den vierten Tag.
Der
ist aber auch so dramatisch, dass man das eh braucht. Ist bis jetzt alles noch harmlos. Jetzt am vierten wird es ziemlich dramatisch.
Und alle 8, also ich weiß nicht, ob ich jeden Dienstag, alle 8 kommen dann raus, oder werden die schon vorher dann auch mit der Prüfung aus dem...
Verwalte jetzt noch nicht alles, nein, aber es... Die kommen durch, also die Prüfungen bestanden haben, die kommen in irgendeiner Form durch auch. Nicht alle, sie kommen gleich weit, Und erreichen das gleiche Ziel, aber sie kommen durch.
Und er hat eigentlich die meisten Erfahrung durch die...
Ja, er nimmt die meiste Erfahrung mit. Also das
habe ich den Impulse zu.
Ja, so ist es, ja. So ist es. Ja, gut so.